Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, der April war für mich ein richtiger Reisemonat. Ich war viel unterwegs, habe ja im Prinzip in Da Nang angefangen, bin dann nach Shenzhen, nach Taipei, Kuala Lumpur, war jetzt noch mal ein paar Tage in Saigon, warum ich das erzähle, gleich mehr, und bin jetzt für die Episode wieder zurück in Kuala Lumpur, also nur noch mal übers Wochenende raus. Und möchte heute eine Episode machen, wo ich gar nicht so viel über meine Reisen jetzt erzähle, wie in den letzten Folgen, was ja auch mehr China-Bezug hatte, sondern eigentlich drei Nachrichten einordnen, die mir alle so über den Weg gelaufen sind und wo ich gedacht habe, die haben alle so ein bisschen Aussagekraft, aber für eine einzelne Folge ist es zu mager, aber insgesamt ganz interessant. Mal gucken, ob ich es schaffe, so ein bisschen zu vereinen. Und ja, ich war in Saigon übers Wochenende, also sozusagen dem Wirtschaftszentrum, das ist nicht die Hauptstadt, das Wirtschaftszentrum von Vietnam, war dort sehr, sehr lange nicht mehr. Also ich bin einmal durchgereist oder so, aber jetzt wirklich mal für ein paar Tage dort gewesen. Super interessant, Vietnam zu beobachten, habe ich auch schon einiges drüber gesagt. Und aber auch interessanterweise festgestellt, ja, wir haben natürlich irgendwo als Deutsche auch eine besondere Beziehung zu Vietnam. Hing ja schon letztendlich mit der DDR zusammen und auch bis heute ist es zum Beispiel so, wir kommen als Deutsche besonders einfach nach Vietnam rein, beziehungsweise haben auch nochmal besonders sozusagen privilegierte Visa-Regeln. Die haben nicht alle Europäer, auch ganz interessant. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass das so ein, ja, wie immer, ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist. Und zum Beispiel auch ganz viele Vietnamesen nicht in Deutschland leben, sondern auch studieren. Und da komme ich jetzt schon so ein bisschen in das erste Thema von heute rein. Denn ja, wir sind in Europa für die Vietnamesen die absolute Nummer eins in Deutschland. Ja, muss man sich überlegen, woran liegt das eigentlich? Genau, also ja, Deutschland hat natürlich ganz ja, geringe Studiengebühren. Wir haben viel Praxisnähe, auch so den Ingenieurfokus, was viele in Vietnam auch schätzen. Und natürlich, wie ich gesagt habe, die historische Bindung. Und was Vietnam und China gemeinsam haben, ist, dass sie es eigentlich gar nicht so einfach haben, weil sie diese akademische Prüfstelle überwinden müssen, wenn sie in Deutschland studieren wollen. Aber viele sagen halt, naja, das ist für Deutschland ist es uns das wert, zumindest die Vietnamesen. In China gibt es gar nicht so viel, die sagen, na, ich muss unbedingt nach Deutschland. Und deshalb ist ja Deutschland auch da ziemlich weit vorne bei den Vietnamesen. Natürlich kommen sie nicht an die anderen Top-Länder ran. Gerade in Asien gibt es Länder, die natürlich die Vietnamesen noch einfacher anziehen. So, warum ich das jetzt sage, ist, dass hier mir gerade die neuesten Statistiken sozusagen geliefert wurden für die Chinesen. Und da sehen wir wirklich eine Umstellung. Denn früher sind die ja wirklich alle nach England, in die USA und so weiter zum Studieren. Und das hat deutlich abgenommen. Ja, also auch für die Unis in den USA war das absolut wichtig, die Cash-Cows. Ich glaube auch, dass dort langfristig Probleme entstehen. Und jetzt ist 2025, also letztes Jahr, auf das Niveau von 2016 zurückgefallen, nachdem das nochmal deutlich angestiegen ist. Ja, wir hatten den Peak 2019 und jetzt haben wir nur noch knapp 600.000 Studenten, ist immer noch sehr, sehr viel natürlich, aber viel, viel weniger. Also sind es 20% weniger als eben zu den Peak-Zeiten. Und interessant ist, dass auch jetzt viele, die das Studium, also Chinesen, die das Studium in den USA abschließen, zurückkehren. Und zwar 90%, ja. Also ganz, ganz wenige, die nur da bleiben, weil sie einfach sagen, für uns ist es nicht mehr so attraktiv. Verschiedene Gründe, ja, weil natürlich China als Land attraktiver ist und gleichzeitig die USA für die Chinesen unattraktiv. Ich denke, die USA ist immer noch für viele Leute sehr lukrativ, aber hier ist schon so ein Umdenken da, ja. Und natürlich ist es trotzdem auch eine Kostenfrage und früher war das irgendwie wichtiger. Und jetzt sagt man sich, naja, wir kriegen das auch möglicherweise anderweitig hin, unsere Karriere, unsere Bildung zu gestalten. Und ja, natürlich ist es einfach auch sehr, sehr teuer, die USA geworden, noch für viele noch teurer als eben früher. Und auch wieder das Spiel Südostasien ist eine Alternative. Ja, es gibt auch viele Chinesen, die jetzt hier, ich bin ja in Malaysia, nach Malaysia kommen. Das weiß ich, als ich damals in Penang war. Eine Maklerin, die hat mir erzählt, dass sie unglaublich viele Anfragen hat von Chinesen, die sich das in Malaysia natürlich viel leichter leisten können und die sagen, für uns ist gar nicht mehr so wichtig, dieses Prestige. Für uns reicht vielleicht schon irgendwo im Ausland, Singapur, Kuala Lumpur, Hongkong. Wir müssen nicht unbedingt in die USA. Und das ist schon eine große Umstellung zu früher, dass die einfach auch hier ein komplettes Umdenken haben und sagen, es ist für uns nicht mehr so relevant. Ja. So, das Zweite. Die zweite Nachricht finde ich ja ein bisschen, jetzt kommen die skurrileren Sachen, kann ich schon mal sagen, ist interessanter. Also, Trump, der US-Präsident Trump hat eine Executive Order unterschrieben, um den Geburtstourismus der Chinesen zu stoppen. Das ist der Hintergrund. Also, es gibt die Marianeninsel im Pazifik und dort können die Chinesen visafrei hin. Und wenn sie dort ein Kind zur Welt bringen, dann wird das automatisch Bürger der USA. Und es haben viele ausgenutzt und haben, ja, weil sie immer noch das Bedürfnis haben, möglicherweise ihr Kind sozusagen zum US-Staatsbürger zu machen, weil man da natürlich viele Vorteile hat, haben das ausgenutzt und Trump war da wohl sehr erbost und er hat jetzt ja versucht, das Ganze zu drehen und es wird geschätzt, dass dort jetzt pro Jahr bis zu 40.000 Babys geboren werden, die sozusagen davon Gebrauch machen. Und es ist eigentlich auch ein Umdenken, weil früher war es ja wirklich so, dass die Chinesen auch versucht haben, gab es ja gut belegte Studien zu, in die USA zu kommen, teilweise schon schwanger und dort dann ihr Kind zur Welt zu bringen, weil die USA eben eines der wenigen Länder ist, wo du automatisch dann US-Staatsbürger bist, wenn du dort geboren wirst. Völlig egal, wo du quasi herkommst. Das ist ja was wir in Deutschland so überhaupt nicht kennen. Und mittlerweile ist es so, dass es eben auch nicht mehr so attraktiv ist, aber natürlich gerade, und das ist interessant, für die Oberschicht, ja, weil die halt durchaus oft noch aus verschiedenen Gründen, natürlich auch finanziell, den Wille, dass ihr Kind kein Chinese ist, weil sie natürlich dann auch sich anders absichern können, Möglichkeiten haben zu investieren. Da geht es dann auch um ganz ja verschiedene Sachen natürlich, wie du sozusagen dein komplettes Konsortium, dein Family Office, was auch immer aufsetzen kannst. Und da ist es schon auch so, dass das für viele attraktiv ist. Und es zeigt das Vertrauen. Das System von China ist nach wie vor bei vielen Chinesen, gerade den Privilegierten, eben noch nicht so da. Und die nutzen das natürlich aus. Aber du hast eben nicht mehr so wie früher diese Bewegung, dass quasi alle dorthin gehen, weil sie jetzt sozusagen ganz viel Geld verdienen wollen. Sonst geht eher darum, sozusagen, ich will nicht sagen, Kapital zu verstecken, aber sagen wir mal, die Kapitalstrukturen zu optimieren. Ja. Und früher war das so, also die Hochphase war so 2008 bis 2019. Das war wirklich auch ein riesen Geschäft. Da wurden auch wirklich so Pakete verkauft. Da bist du für so, also meine Recherche hat ergeben, 40.000 bis 80.000 US-Dollar konntest du halt irgendwie in die USA und hast dann dort wirklich dein Kind zur Welt gebracht. Und man geht davon aus, dass es so pro Jahr 50 bis 100.000 Fälle waren. Also wir reden dann wirklich von sehr, sehr großen Zahlen. Und durch Covid, dadurch, dass es Reisesperren gab und so weiter, ist das alles im Prinzip ja vollständig zum Erliegen gekommen. Und ist heute, also diese Nutzung von dem Birthright Citizenship ist eigentlich ja nicht mehr so verbreitet. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Auch da geht es ein Stück weit um Druck. Da geht es dann eher um die Demografie. Und ich weiß nicht, ob ich es eigentlich hier schon mal erwähnt habe, dieses Phänomen, man spricht ja da von den sozusagen in China oft von den Leftover Women, Sheng Nü. Und da geht es eigentlich darum, dass sozusagen Frauen haben ja auch relativ großen Druck, letztendlich zu heiraten. Und dass es dann eben in China das Phänomen gibt, wenn die zu einem bestimmten Alter nicht wirklich verheiratet sind oder vielleicht sogar schon mal waren, dass die es sehr schwer haben, sozusagen wieder oder nochmal irgendwie sozusagen in eine Beziehung eher, aber nochmal in eine Familie reinzukommen. Was bei uns mittlerweile jetzt kein so großes Thema mehr ist, ja, weil viele sich eben scheiden lassen und zweites Mal heiraten oder so. Aber in Asien generell, muss man sagen, aber in China ganz besonders, ist das deutlich schwieriger, weil das wird eben anders bewertet. Ja, wenn jemand schon mal verheiratet war oder wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann ist es nicht so üblich. So. Und jetzt aber haben wir das Phänomen, dass es eben auch die Sheng Nan, also Nan heißt männlich Mann, gibt. Denn wir haben ja durch die Ein-Kind-Politik einen Mangel an Frauen. Ja, wir haben einen Überschuss an Männern und die haben es natürlich in China besonders schwer. Man spricht so ungefähr von 35 Millionen Frauen, die quasi in China fehlen, ist eine Wahnsinnssumme, aber natürlich muss man es auch da im Verhältnis zur Bevölkerung sehen, die sozusagen fehlen, um eine Balance zu haben, weil eben immer noch aus dieser Zeit so ein Missverhältnis besteht. So, und jetzt ist es so, dass diese Leftover Men quasi oftmals in anderen Ländern suchen. Und auch dort, also in anderen Ländern Frauen suchen, was ja kein seltenes Phänomen ist, aber früher war das nicht wirklich so. Da hat der Chinese sich das, ja, ich sag's trotzdem mal, nicht leisten können, war auch nicht besonders populär. Und da sind die Chinesen nicht ins Ausland, um sich sozusagen Frauen zu holen, ja. Aber genau das passiert teilweise. Das sieht man in Asien natürlich, in vielen Ländern, das ist eben Chinesen. Und jetzt kommt's. Man denkt jetzt, ja, okay, die gehen nach Vietnam und Thailand, so ein bisschen die Klischees. Nein, nein. Die gehen auch nach Russland und so weiter, weil eben die Chinesen mittlerweile so viel Geld haben. Das ist für viele Länder, ja. Ich weiß, ich bediene jetzt hier ein paar Klischees, aber es ist eben einfach so, ja. Also brauchen Sie nicht irgendwelche Statistiken zu widerlegen, dass die natürlich dadurch einfach bessere Chancen haben. Ist ja völlig normal und legitim, ja. Soziale Stabilität. Und gerade auch in Russland gibt es ja Gegenden, die, ja, recht arm sind und wo natürlich Chinesen ein gewisses Standing haben. Aber wir brauchen jetzt nicht nur nach Russland zu gehen, sondern eben auch im globalen Süden. Das geht sogar bis nach Afrika, wo zum Beispiel in Ägypten Chinesen anfangen zu heiraten, weil sie aus verschiedenen Gründen eben dort einfach bessere Chancen haben. Und das ist eigentlich super interessant, weil wie gesagt, früher, und jetzt gehen wir wieder ins Finanzielle rein, sind viele Frauen ja auch zum Beispiel in die USA gekommen. Eine gute Bekannte von mir, die hat jahrelang wollte nach Australien reisen und die wurde immer abgelehnt, weil sie dann noch Single war. Und irgendwann hat sie dann war sie mit einem Chinesen zusammen verheiratet und hat sofort ihr Visum bekommen. Also es haben natürlich auch ganz viele Länder jetzt nicht nur wegen dem, was ich am Anfang gesagt habe, sozusagen diesem Geburtenphänomen, dass man versucht, sein Kind irgendwo in Staatsbürgerschaft reinzudrücken, sondern viele Länder haben es natürlich auch kritisch gesehen, dass gewisse Chinesen, ich behaupte gar nicht, die sind jetzt immer nur mit dem Ziel dorthin hingereist oder ja, was auch immer dort gemacht haben. Aber es war natürlich zu beobachten und vielen Ländern hat es nicht so gepasst. Und die haben dann teilweise wirklich das sehr, sehr schwer gemacht oder da relativ strikt auch in gewissen Ländern abgelehnt, weil sie das eben nicht wollten, dass man sozusagen mit dem Zweck, das ist in vielen Fällen nicht der Fall, das ist glaube ich klar, aber dass man möglicherweise mit diesem Hintergedanken dorthin reist. So. Und auch hier ist ja jetzt so, dass die Frauen es immer weniger machen, weil sie es gar nicht wollen oder müssen, ja. Ist ein Phänomen, die Chinesen stehen so gut da, dass die das im Prinzip heute weniger machen als früher, ja. Aber dann haben wir das Phänomen dieser demografischen Verschiebung. Und das heißt, jetzt ist es so, dass sogar die Männer, nicht aus finanziellen Gründen, sondern eben einfach sozusagen aus Gründen der, ja, wie nennt man das, Bindungssuche, ins Ausland gehen. Und natürlich ist es auch ein Riesengeschäft, könnt ihr euch vorstellen. Ja, also man kennt das ja auch. In Deutschland war es ja auch immer so, dass dann viele Leute irgendwo ins Ausland sind und dann gab es natürlich dort Vermittlungen. Das ist ja kein neues Geschäft jetzt, aber in China ist es eben doch etwas, was erst in den letzten Jahren so wirklich ganz stark wurde. Und was sicherlich interessant ist zu beobachten, weil natürlich das auch ein Stück weit Auswirkungen hat auf zum einen natürlich irgendwo das Ansehen von China, aber dadurch eben auch China in einer Weise expandiert, wie man es vielleicht gar nicht gedacht hätte. Ja, wir denken immer nur beim Export an Produkte, aber ja, wer meinen Inhalt auch schon ein bisschen verfolgt länger, ich habe ja zum Beispiel auch mit Thomas Brandt viel, also ich will ihn jetzt nicht in dieses Thema hier reinziehen, ich meine damit über die Übersee-Chinesen gesprochen, ja. Es gibt ja ganz viele Chinesen, die heute aus wirtschaftlichen Gründen nach Lateinamerika kommen, nach Afrika, um dort einfach auch Firmen aufzuziehen, Infrastruktur aufzubauen, die dort arbeiten. Und ich glaube, wir werden dort auch nochmal eine viel größere Mischung mit der Zeit haben und dass auch dadurch der Einfluss von den Chinesen sozusagen deutlich größer wird. Und ja, ich finde es interessant zu beobachten, dass wir eigentlich Trends haben, wo man auch immer so dachte, die werden über Jahre anhalten. Die sind ein Stück weit auch natürlich, klischeebedienend, ja, dass man das immer so sieht. Wenn man aber jetzt die neuesten Statistiken anschaut, sieht man, es ist gar nicht mehr so, ja. Also es ist nicht für jeden erstrebenswert, in die USA zu bekommen. Also fassen wir das Ganze mal zusammen. Also was verändert sich eigentlich? Also wir haben eine De-Amerikanisierung, dass sozusagen der Westen generell so ein bisschen seinen Status als intellektuelles Vorbild auch verliert, ja, kann man glaube ich schon so sagen, dass es nicht mehr sozusagen dieser Fluchtweg für viele sein muss oder diese erhoffte Oase, die sich ja dann viele erhoffen, ja. Dann habe ich im Prinzip einen ökonomischen Pragmatismus. Das heißt, dass viele, egal ob es jetzt am Studieren ist oder heiraten, dass die einfach viel härter kalkulieren, was macht denn noch Sinn? Ja, und wenn die USA eben zum Beispiel so teuer ist, dann geht man vielleicht nach Malaysia, ja. Oder wenn man eben sagt, umgedreht der Mann sagt, okay, für mich ist China teuer, jetzt, wenn ich auf die Heirat gehe, dann gehe ich eben in andere Länder. Also dass man dort ganz klar auch kalkuliert und sagt, okay, welches Land, welcher Markt ist für was eigentlich heute besonders interessant? Und da habe ich eben eine Verschiebung, die schon massiv ist. Und dass eben auch Länder im globalen Süden in der einen oder anderen Richtung, das eine Land eher für Bildung, für die Unis interessant wird und das andere Land vielleicht eher, um sich dort niederzulassen, um eine Familie zu gründen. Ja? Also ich denke, das braucht man auch gar nicht zu verurteilen oder so. Ich weiß, das Thema ist natürlich immer so ein bisschen kritisch zu sehen, aber ich finde, ja, das sind einfach Statistiken, die einfach zeigen, dass sich China hier auch öffnet. Und auf der anderen Seite, dass es in China aber auch nicht so verurteilt wird. Es gibt ja Länder, da ist es viel schwieriger. Also da hast du viel mehr Probleme, die sind viel homogener, da kannst du sowas nicht so einfach machen. Aber das ist auch in China, die sind sehr pragmatisch bei sowas. Ja, also natürlich werden die erkennen Nicht-Chinesen nie als Chinesen wirklich an, aber am Ende ist mein Eindruck auch immer gewesen, dass China bei sowas sehr, sehr offen ist, während jetzt andere Länder, nehmen wir mal, ja, ich glaube, man kann sagen, Südkorea und Japan, die sind da schon noch verschlossener, was das angeht, das ganze Thema. Da ist es viel kritischer zu sehen. In China sind die teilweise wirklich zu sagen, ja, wenn das Sinn macht, dann macht das ruhig, ja. So, und der dritte Punkt ist dann im Prinzip, also wir hatten jetzt Deamerikanisierung, ökonomischer Pragmatismus und das dritte sozusagen, ja, die soziale Reibung. Also das ist im Prinzip die Gesellschaft zwar nach außen schon mächtig wirkt und auch stabil ist und gut dasteht, aber dass wir im Inneren natürlich immer auch letztendlich einen brutalen Kampf haben um den Aufstieg. Und das gilt eben nicht nur bei der Karriere, nicht nur bei der Wirtschaft, sondern letztendlich auch sozial, dass du immer gucken musst, dass du deine Kosten decken musst, egal ob es jetzt Bildungskosten sind oder letztendlich sogar Brautgelder. Also es ist auch kein Witz jetzt, weil natürlich ist es auch deutlich teurer einfach und man muss in China eben auch andere Standards erfüllen und dadurch sehen wir, was wir in vielen Ländern schon sehen, dass natürlich dort einfach auch Optionen wahrgenommen werden, die man sich in China mittlerweile erarbeitet hat. So, also das mal drei ganz unterschiedliche Themen so ein bisschen versucht zu vereinen. Hoffe, es ist mir einigermaßen gut gelungen. Ansonsten wünsche ich dir natürlich jetzt ein gutes Wochenende. Es sind ja, glaube ich, in Deutschland gerade, ja, jetzt kommen die Mai-Feiertage, ne? Also ihr hört das jetzt an einem verlängerten Wochenende, glaube ich. Zählt mir es nach, wenn ich da komplett raus bin. Ich habe keine Feiertage hier in Asien. Aber euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und einen, ja, sagen wir mal, einen entspannten Mai mit wohlverdienten Feiertagen. Und dann bis nächste Woche. Macht's gut. Xia Hui Qian.